Also ich habe gerade gedacht, dass wir gesungen haben, dass wir vor dem Herrn stehen würden und dann all diese wunderbaren Qualitäten des Herrn auch erfahren und erkennen würden. Was das bedeuten würde, auch damals, als Jesus wohnte unter uns, das Wort Gottes, als Wort Gottes, war es einfach so, dass Menschen in seine Gegenwart kommen konnten, aber sie erkannten diese Herrlichkeit doch nicht, diese gewaltige Ausstrahlung. Nur an ein paar Stellen haben drei Jünger das erkannt, aber allgemein war das nicht so bekannt. Es war, dass Jesus ein einfacher Mann war und unter uns wohnte, aber es heißt doch, dass er Gottes Wort war. Nun wurden dann auch immer wieder Menschen in seiner Gegenwart gebracht. Ich will aus Johannes Kapitel 8 zunächst mal anfangen und dann zu Kapitel 1 rübergehen. Aber da war es so, dass in Jesu Gegenwart nun eine Frau gebracht wurde. Das geschah auf dem Ölberg, wo Jesus auch wieder in den Tempel kam. Das Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Nun, da war er am Lehren und dann geschah Folgendes, Johannes 8, Vers 3. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Lehrer, diese Frau ist auf frische Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Nun, sie wollen ihm herausfordern: Mose hat dies gesagt, du nun, was sagst du? Also sie wollten mal schauen, ob er im Einklang mit Mose war. Und sie vermuteten, er wäre es nicht, oder sie wollten irgendwie ihn fangen, dass er nicht auf einer Linie mit Mose wäre. Und es wird auch hier dann beschrieben in Vers 6, sie sagten das, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Nun, das ist eine ganz wichtige Sache, denn die Pharisäer und Schriftgelehrten haben in allem versucht, Jesus als ein Irrlehrer, als ein Zauberer darzustellen, denn sie wussten, dass er mächtige Zeichen tat. Und sie wussten aus dem Alten Testament, dass Zeichen aber auch von falschen Geistern, von dämonischen, teuflischen Geistern her geschehen konnten. Das wussten sie. Und sie gingen davon aus, dass es bei Jesus der Fall war. Nun wollten sie ihm immer wieder auf das Wort hinweisen. Nun, das Wort war jetzt in ihren Augen viel weiter als das geschriebene Wort bei Mose. Sie hatten diese Zusatzschriften, die sogenannte Mishnah, und in diesen Schriften waren Zäune um Zäune aufgebaut, die dieses wunderbare Gesetz abzäunen sollten. Und Jesus machte immer wieder klar, dass in diesen Zäunen riesen Fehler steckten, dass sogar diese Zäune das Wort Gottes selbst auf den Kopf stellten. Nun haben sie Jesus für sie immer wieder versucht, deutlich zu machen, dass er nicht im Einklang mit den Überlieferungen der Ältesten war. Das war jetzt ihr andauerndes Bemühen, und Jesus hat sogar manche dieser Überlieferungen buchstäblich gebrochen. Also da sind Zeichen, wo die er getan hatte, zum Beispiel auch das Zeichen an den Blindgeborenen, den er dann heilt, indem er Speichel also mischt und das auf den Augen dieses Blindgeborenen ist, also macht. Da scheint es tatsächlich in der Mishnah zu stehen, dass man erstmal den Sabbat natürlich nicht heilen dürfte, und dann steht tatsächlich buchstäblich noch da an einer Stelle, dass man auch nicht heilen dürfte, indem man Speichel mischt mit Erde und das auf den Augen tut. Also das stand buchstäblich da. Es ist irre. Also und da hat Jesus das offensichtlich bewusst getan, um denen zu zeigen: Nein, mit eurem Mishnah, mit diesen Geboten, die das Wort Gottes, die Gebote oder Gesetze Gottes auf den Kopf stellen, gehe ich nicht einher. Aber in diesem Falle war es anders. Denn nun wurde das Gesetz des Mose tatsächlich hier hervorgebracht. Und nun wussten sie, wenn Jesus jetzt hier dagegen wäre, dann würde er sein Wort, das er im Einklang mit dem Wort Gottes durch Mose gegeben stände, würde er brechen. Und das wollten sie hervorbringen, dass er auch ein Wort des Mose, ein Wort des Alten Testamentes brechen würde oder da nicht mit im Einklang wäre. Nun, nachdem sie diese Frau, frische Tat, ergriffen, wo war der Mann? War der nicht auf frische Tat dabei? Aber war nicht hervorgebracht? Nun, das ist so zunächst mal sehr fraglich natürlich. Da mussten zwei gewesen sein, wenn es Ehebruch war. Aber auf jeden Fall, die Frau stand da, sie klagten ihn deswegen an, fordern ihm heraus auf ein Gebot des Mose. Ehebruch steht ja in den 10 Geboten. Diese Geboten sind ja von Gott auf diesen steinernen Tafeln geschrieben worden. Und dann heißt es, Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Da kann man sich fragen, warum tat er das? Nun, die Erklärung von einem Fruchtenbaum, ich habe die Bücher auch dabei, so ist sehr einfach, weil er der Autor dieser 10 Gebote ist. Und das heißt, 2. Mose 31, 18, als Mose auf dem Berg Sinai mit Gott sprach und zu Ende geredet hatte, gab er ihm die 2 Tafeln des Zeugnisses, steinerne Tafeln, beschrieben mit dem Finger Gottes. Beschrieben mit dem Finger Gottes. Jesus bückte sich nieder, schrieb mit dem Finger auf die Erde. Er sagt, das ist genau die Bedeutung von dem Schreiben Jesu. Es ist nicht deutlich, oder es ist nicht wichtig, was er nun geschrieben hat, aber es kann sein, dass er dieses Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, aufschrieb. Könnte sein, aber das auf jeden Fall steht auf diesen steinernen Tafeln und das hat die Finger Gottes damals auf diesen steinernen Tafel des Mose geschrieben gehabt. Nun, das mag eben diese Parallele sein. Jesus ist selber der Autor dieser 10 Gebote. Eine wunderbare Aussage, ein wunderbares Bild, was wir hier uns vorgeführt bekommen. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete Jesus sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Es ist ja enorm, was hier geschieht. Man muss mal vorstellen, dass hier eine Gruppe Männer mit einer Frau vor dem Angesicht des Wortes Gottes da selbst Fleisch geworden kommt, in Jesu Gegenwart. Und alle haben eine andere Erwartung. Die Männer, Jesus möchte sich versprechen, er möchte etwas von sich geben, dass er auch nicht ganz in Einklang mit dem Wort Gottes oder das Wort der 10 Gebote, das Wort Jesus, Moses dann. Nun, die Frau mag wirklich auch Angst gehabt haben, aber es war schon so lange nicht mehr einer gesteinigt werden, dass auch da vielleicht bei ihr nicht die volle Erwartung war, dass sie nun gesteinigt werden würde. Man weiß es nicht, aber trotzdem war es nun spannend, denn sie war dann dennoch zum Tempel gebracht. An diesem Ort galt das heilig. Und dahin gebracht zu werden, nachdem man auf frische Tat ertappt wurde, das war natürlich doch eine heikle Sache. Nun ist diese Aussprache Jesu, wer ohne Sünde ist, noch enger zu deuten, denn es geht nicht nur allgemein um ohne Sünde sein, denn die Deutung des Wortes, wie es hier steht, ist, wer ohne Sünde des Ehebruchs ist, ganz gezielt. Wer noch nicht diese Sünde begangen hätte, dürfe nun der erste Stein werfen. Denn das ist jetzt auch etwas, was dann wiederum in den Schriften steht, diese Mishnah, dass jemand, der dann das Urteil vollzieht, frei von der Sünde sein müsste. Und es müssten wenigstens zwei da sein, frei von der Sünde, die da begangen ist und angeklagt, die da dann Steine werfen dürften. Deswegen wartet Jesus einfach ab. Gibt es zwei, die wirklich sagen können, sie sind ohne Sünde und konkret ohne diese Sünde Ehebruch begangen zu haben? Nun, wir lesen dann weiter. Als sie dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Älteren. Ich weiß nicht, was hier im Raum war. Einerseits Jesus, und sie dachten, er steht der normale Mensch, ein Zauberer vielleicht, mit besonderen Begabungen, aber dann diese schlichte Aussage. Und dann das wieder hinbücken. Es mag doch so gewesen sein, dass die Gegenwart Gottes da war und alle nun überführt wurden durch den Heiligen Geist. Ich bin nicht ohne Sünde. Ich habe es auch getan. Und ohne ein Wort zu sagen, gingen sie, angefangen bei den Älteren. Und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Nun waren kein zwei mehr vorhanden, die ohne diese Sünde waren. Nur Jesus. Er hat zwar die Tat nicht gesehen, aber aufgrund dessen, dass er diese Sünde nicht begangen hätte, hätte er werfen können, aber fehlt ein zweiter. Jesus richtete sich nun auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Konnte niemand, so heißt es hier, dieses Urteil vollziehen, den Stein werfen? Sie aber sprach: Niemand, Herr, Herr. Sie hat es erkannt, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Nun, diese Botschaft mag tief in ihr Herz eingedrungen sein. Sie hat wahrscheinlich hier etwas erkannt. Herr, er hätte werfen können. Der Autor der Gebote, derjenige, der dort geschrieben hat, den Finger in den Sand, der gleiche Finger, die eben diese Gebote geschrieben hat. Nun kommen wir über diesen Geschichte, dem Wort, nun zu dem Wort in Johannes 1. Dieses wunderbare und auch fast geheimnisvolle Wort, was so anklingt an dem ersten Satz der Bibel: Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Nun ist es eigentlich eine eigenartige Sache, wie es hier so gesagt wird, eine Sache, die ja sehr philosophisch sich anhört. Und deswegen kommen viele Ausleger eben auf das Griechische. Das Wort des Neuen Testamentes ist ja in Griechisch verfasst. Und da steckt das Wort Logos dahinter. Und vielen versuchen eben dieses Wort, Johannes 1,1, aus der griechischen Philosophie her zu deuten. Logos hat in der griechischen Philosophie zwei Grundbedeutungen. Eins geht in Richtung Weisheit oder Vernunft. Das ist etwas, was Menschen haben können, eine Qualität. Zweitens ist es Sprache oder Wort. Also hat eine weite Bedeutung. Nun, da kann man natürlich sehr viel philosophieren, was dann Johannes mit diesem Wort, so auch im Griechisch verfasst, dann gemeint haben könne. Hat er dann als er das geschrieben hat auf Griechisch, diese griechische Bedeutung im Sinne gehabt? Sei Jesus demnach eine Art Erfüllung der griechischen Philosophie? Nun, das ist fraglich. In Matthäus Kapitel 5, Vers 17 heißt es, dass Jesus sagt: Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Gesetz und Propheten, hier zusammengefasst die ganze Schrift, man hat noch häufig auch die Psalmen als noch ein Buch dazu, aber wenn Gesetz und Propheten, dann wird häufig auch die ganze alttestamentliche Schrift hiermit gemeint. Meint ihr, dass ich gekommen sei, diese aufzulösen? Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Erfüllen. Eine andere Bedeutung dieses Wortes, erfüllen. Also vollmachen, vielleicht vielmehr vollenden. Es war noch nicht vollendet. Viele Worte waren noch unverständlich, waren noch nicht zum Ausdruck gebracht. Es waren auch noch Zeichen oder Wunder sogar in dem Gesetz des Mose, die konnten irgendwie nicht gedeutet werden. So war noch nie zum Beispiel ein Israelit von Aussatz geheilt. Nur ein Ausländer, Naaman, der Syrer. Aber ein Israelit war noch nicht von Aussatz geheilt, und nun steht eine ganze Strecke darüber, wie jemand, der aussätzig ist, das erst testen lassen muss, dann ausgeschlossen wird aus der Gesellschaft und dann, wenn er vielleicht geheilt werden würde, was dann alles vor sich gehen solle, dass er dann zu dem Priester gehen soll, der soll checken und dann soll er feststellen, dass es wirklich weg ist und so weiter, und dann muss er sich nochmal reinigen, und dann geht ein ganzes Ritual wird beschrieben, wenn das geschehen würde. Das war noch nicht erfüllt. Das war noch überhaupt nicht, ja, so wie es geschrieben ist, so ausgeübt worden. Und da wussten auch die Juden, wenn der Messias kommt, der wird dieses Zeichen tun. Und siehe da, Jesus tat es. Er hat auch die Aussätzigen, die Heilte, gesagt: Geh hin, zeige dich den Priester, indem dieses Gesetz erfüllt wurde, sodass auch sie erkannten, siehe da, es könnte der Messias sein. Und sie haben es alle gesehen und waren in Verlegenheit. Es könnte ihm sein. Und wurden umso eifriger festzustellen, nein, nein, das ist nicht ganz. Also wir müssen irgendwie den Fehler finden, zu beweisen, er ist doch nicht. Jesus sagt, ich bin gekommen zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und dieses Jota und dieses Strichlein, das sind diese kleinen Zeichen in den griechischen Texten auch, die Sinn machen, die tatsächlich nicht weggelassen werden können, weil es könnte sein, dass hier und dort ein Wort eine ganz andere Bedeutung bekommt. Das kann man nicht weglassen. Jesus sagt, nichts kann gestrichen werden. Nun sagt er, ich bin nicht gekommen, die Schrift aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Die Schrift des Alten Testamentes. Diese Schrift hat nichts zu tun mit der griechischen Philosophie, eine ganz andere Richtung. Das hat zu tun mit der jüdischen Theologie. Und somit, wenn wir annehmen, dass Johannes ja auch ein Jude war, der das geschrieben hat und der aus diesem Hintergrund kam, können wir annehmen, dass Jesus nicht kam, als Logos diese griechische Philosophie zu erfüllen, sondern eben die jüdische Theologie. Und so hat der Arnold Fruchtenbaum das herausgestellt, dass es hier in Johannes 1 um die Erfüllung des hebräischen Wortes Memra geht. Also wir müssen vielmehr in diese Richtung denken, dann werden wir Johannes 1, sicher die ersten 18 Versen, viel besser verstehen aus dem Kontext, wo wahrscheinlich Johannes daraus gedacht hatte. Nun, das Memra, das hebräische Wort, bedeutet einfach Wort. Der Begriff Logos entspricht bei Johannes nicht dem Logos der griechischen Philosophie, sondern dem Memra der jüdischen Theologie. Die Rabbiner des ersten Jahrhunderts schrieben dem Memra 6 verschiedene Bedeutungen zu. Alle 6 kommen in diesen 18 Versen vor. Nun, wenn wir diese 6 Bedeutungen des Memra miteinander durchnehmen, und diese erste Bedeutung ist in Vers 1 zu finden. Nochmals, dieses mächtige Wort, im Anfang, im oder am Anfang, so fängt ja die Bibel an, am Anfang oder in dem Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Nun ein mächtiges Wort, was uns vielleicht geläufig ist, aber bei Menschen, die Gott überhaupt nicht kennen, wie zum Beispiel die Tibeter, Buddhisten von Anfang an, haben noch nie von einem Gott gehört. Und mehrere von denen haben berichtet, ich habe sie ja geinterviewt, haben berichtet, dass als sie den ersten Satz der Bibel gelesen haben, sie schlicht umgehauen waren. Das war das Wort Gottes. Am Anfang schuf Gott. Gott. Das ist denn so reingegangen. Das war nicht ein oberflächliches Wort von, ja, interessant. Da waren sie erschüttert. Auf einmal sprach das Wort über Gott. Und es ging ihnen auf. Es könne einen Gott geben. Es war wie durch diesen Vers etwas geschah, dass sie vor Gottes Angesicht standen und auf einmal merkten, wow, könne es einen Gott geben? Oder vielleicht noch weiter, ja, ich habe den Eindruck, es gibt diesen Gott, der am Anfang, ein Anfang gibt es, Buddhismus auch nicht. Dann was schuf, das ist doch alles nicht, sagen Buddhisten, der machte das, ja, tatsächlich, es ist doch was da. Also, wir müssen das mal existenziell so uns vor Augen stellen, was da geschieht bei Leuten, die solches überhaupt noch nie geglaubt haben. Und das war der Fall. Und hier, neutestamentlich genau dieses aufgegriffen. Im Anfang war das Wort. Also in diesem Anfang war es da. Und ohne diesem Wort geschah nichts. Wir lesen dann in der Schöpfungsgeschichte immer wieder. Und Gott sprach. Und es ward. Es wurde. Durch das Wort. Wenn das Wort nicht da war, würde auch nicht geschehen sein. Wenigstens nicht etwas bezüglich der Schöpfung. Ja, Gott war da. Aber die Schöpfung noch nicht. Es wurde durch das Wort ins Leben gerufen. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und das sind 2 Aussagen, die griechisch gedacht nicht zusammenpassen. Wir denken ja auch ein bisschen griechisch, das heißt logisch, nach dem Logos. Ja? Also logisch kann es nicht sein, dass das Wort bei Gott war und zu gleicher Zeit auch Gott selbst war. Das geht gar nicht. Entweder sagen wir, es ist bei Gott oder es ist Gott. Aber zusammen geht nicht. Das ist nicht logisch. Nun, das ist das Erste, was Memra in der jüdischen Theologie bedeutete. Das heißt, die Juden, die Schriftgelehrten, kannten diese Qualität des Memra. Das heißt, Memra ist manchmal von Gott verschieden und manchmal ist es Gott gleich. Das war die erste Qualität des Memra. Und die jüdischen Theologen haben aus diesem Wort des Johannes dieses sofort verstehen können. Wenn sie es nun deuten wollten auf Jesus, hätten sie wiederum ein Riesenargument gehabt. Wow, es geht um wirkliche Sachen. Das ist interessant. Die jüdischen Theologen haben mit diese beide, man könnte sagen, unlogisch nebeneinander stehende Aussagen kein Problem. Sie haben es einfach stehen lassen. Johannes greift das später wieder auf, indem er diese Lehre der Dreieinigkeit entwickelt. Da ist genau das Gleiche. Einerseits sind die drei, Vater, Sohn, Heiliger Geist, eins. Andererseits sind sie wohl wiederum drei. Und da bringen wir das in den Kopf nicht zusammen. Wir sind doch so logisch-griechisch denkend. Aber die Juden haben das einfach nebeneinander stehen gelassen. Und vielleicht sollen wir in diesem Sinne ein bisschen jüdischer werden. Und einfach sagen, okay, wir nehmen es einfach mal an. Das würde uns eine Hilfe sein. Nun, das können wir aus diesem ersten Wort lernen, eine wunderbare Aussage. Nun, diese erste Qualität ist uns so durchschlaggebend und so stark in seiner Aussage, dass es uns eine ganze Last nimmt, weil wir sind manchmal auch in Erklärungsnot, wenn es um die Dreieinigkeit geht, oder? Da wird dann auch über philosophiert, wie man das alles hin und her deuten kann. Und vielleicht hilft es uns auch da, dann zu sagen zu Leuten, wohl, die Juden haben das verstanden. Die haben diese Aussage, dass die drei gleich Gott sind, das heißt eins sind, oder die drei auch unterschiedlich sind, einfach nebeneinander stehen gelassen. So ist es. Nun war hier am Anfang war das Wort, und wir lesen ja in Vers 40 Johannes 1, dass das Wort Fleisch ward, und wir sehen in dem Kontext des Johannes 1 Kapitels, dass da eben Jesus mit gemeint ist. Das heißt, wir haben hier Gott Vater und Gott Sohn. Heiliger Geist wird auch später in dem Johannesevangelium noch angesprochen, aber hier die beiden nebeneinander und doch ganz und gar gleich. Deswegen auch Jesus' Eigenaussagen, die manchmal so krass unterschiedlich sind. Wo sagt Jesus zum Beispiel, dass er und der Vater eins sind? Das sagt er in, ich glaube, Kapitel 10 sagt er das, glaube ich. Da, wo es, schlag doch mal auf, ich glaube, mit dem guten Hirten da, dieses Gleichnis. Da ist er ganz eins mit dem Vater. Ich glaube, Vers 31, sowas, 30, 38? Das ist es ja, Vers 30. Ja? Johannes 10, Vers 30. Ich und der Vater sind eins. Hier drückt er ganz klar diese Einheit aus. Wir sind eins. Ja, aber wenn wir dann eben auch in diese Passionsgeschichte gehen und Jesus ringend und betend dort liegt und dann den Vater anspricht. Vater, wäre es möglich, dass diesem Kelch an mir vorübergeht. Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und hier wird so deutlich, dass diese beiden Willen nicht gleich sind. Sie sind unterschiedlich. Jesu Wille wäre von sich aus, dass diese Kelch an ihm vorüberginge. Aber er möchte sich unterordnen unter dem Vater. Seine freiwillige Entscheidung. Aber sie sind zwei. Sie sind unterschiedlich. Also hier auch wiederum völlig eins, ich und der Vater sind eins, und dann auch wieder, mein Wille ist nicht gleich dein Wille. Und die beiden müssen wir schlicht so nebeneinander stehen lassen, wenn wir uns dann stützen auf diese jüdische Philosophie. Nun gehen wir zum zweiten über, Vers 3. Ich will nicht jeden Vers jetzt deuten in diese ersten 18 Versen, aber nur diese Versen, wo eben wieder eins und Qualität in Memra hervorkommt. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Nun, hier ist wieder so eine Qualität des Memra. Nämlich, wo geht es hier drum? Um Schöpfung. Memra war die wirkende Kraft in der Schöpfung. Das ist wieder eine Aussage, die die jüdischen Theologen über das Memra wussten. Das war ihre ganz klare Lehre. Und nun macht Johannes genau klar, dass dieses Memra, Jesus, derjenige ist, der in der Schöpfung wirksam wurde. Gott schuf alles durch sein Wort, wie ich schon sagte. Das heißt in der Schöpfungsgeschichte, er sprach und es ward. Nun, Gott schuf alles und nichts, was existiert, entstand ohne Memra. Eine ganz wichtige Aussage, dass dieses Memra, das Wort Gottes, aus der jüdischen Perspektive genau das ist, was hier zum Ausdruck kommt und Johannes möchte beweisen gegen die jüdische Schriftgelehrten, dass sie irren, indem sie sagen, Jesus ist ein Irrlehrer. Sie müssen zurechtgerückt werden. Und hier auch wiederum den Wurzel suchend, den Wurzel des Ganzen in dem Alten Testament, worauf ja die ganze neutestamentliche Lehre darauf aufgebaut ist. Wie häufig hat Jesus sich selbst wiederum von der Schrift getrennt, indem er sagte, denn es steht geschrieben. Nun machte er sich damit klar als etwas, was die Erfüllung wiederum von dem Wort brachte. Dritte Qualität in Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn, das heißt Jesus, aber aufnahmen, denen gab er Macht. Er, wer ist das? Gott oder Jesus? Hä? Jesus meinst du? Könnte auch Gott sein. Also, gut. Beide dann. Hä? Wir lassen es einfach mal nebeneinander stehen. Also gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Hier geht es um Gottes Kindschaft und Gottes Kindschaft bedeutet Erlösung. Bedeutet, dass wir nicht mehr Kinder dieser Welt sind, sondern eben Gottes Kinder und so einen anderen Vater haben. Wunderbare Aussage, oder? Dass unser leiblicher Vater jetzt nun uns leiblich geboren hat, aber das nicht mehr einen Durchschlag gibt, sondern die Tatsache, dass Gott uns neu geboren hat. Dass diese Neugeburt nun uns wichtiger wird als die leibliche Geburt. Demnach wir auch mehr Betonung darauf legen, was das Wort Gottes uns sagt und was die Verheißungen Gottes sagen, als das, was unsere Gefühle menschlicherweise uns aussagen oder was wir so von unseren Eltern mitbekommen haben. Die Prägung werden wir vielleicht nie ganz los, aber wir können trotzdem uns darüber hinwegsetzen, indem wir uns nun als Gottes Kinder an den himmlischen Vater orientieren und so in einer Schar der Erlösten aufgenommen sind. Eine wunderbare Sache. Nun, Memra ist das Werkzeug der Erlösung. Schon im Alten Testament war das der Fall. Gottes Erlösung zur Zeit des Alten Testamentes, sei es im natürlichen oder geistigen Bereich, geschah immer durch das Mittel seines Wortes, das Memra. Das heißt, im Alten Testament ging es ja auch darum, dass das Volk Gottes häufig bedrängt wurde von Feinden. Und dann war es das Memra, Gottes Wort, seine Verheißung, die wirklich die Befreiung brachte. Die Feinde nun verscheuchte. Das war den Juden klar. Und wiederum macht Johannes das hier klar, dass Jesus genau diese Erfüllung, dieses Memra ist. Johannes 1,14. Kommen wir zu der ganz zentralen Aussage. Ein längeren Vers. Und das Wort Memra, steht ja Logos da, aber wie gesagt, wir müssen Johannes denken, was da jüdisch-theologisch geprägt ist, hier im Hinterkopf behalten, ward Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort Wohnung, beziehen, ist ein eigenartiges Wort. Eigentlich ist das Wort, was da steht, eher Zelten. Deswegen steht im Englischen auch Tabernacle. Er tabernakelte unter uns. Also ein bisschen ein komisches Wort. Aber dieses Zelten ist ganz wichtig, weil Gott ja in Anfang in dieses Zelt, das ist Gott nicht, sondern eben die Leute ihr Heiligtum in dem Zelt hatten, die 10 Gebote, in den Bundeslade und da hat Gott sich gezeigt. Er ist in seiner Herrlichkeit in diesem Zelt eingekehrt und gezeigt, dass er das ernst nahm und zum Ausdruck brachte, dass er einfach mit den Israeliten zeltete. Und das ist ein ganz interessantes Wort, weil auch unser Körper ein Stück weit so ein Zelt ist. Solange wir hier eingepflockt sind, ja, solange diese Heringe, das soll er nicht sagen, halten, ja, solange ja, gilt es hier zu leben in diesem Zelt. Aber wenn die Heringe ausgezogen werden, dann geht ein Wind, die ganze Tuch auf, ja, weg, ist das Zelt. Das müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Ja, wenn wir am Samstag mit dem Bruder Mark gestorben ist, also uns an ihn erinnern und das auch Gedächtnis nochmal kurz bedenken, was das auch bedeutet hat, dann erinnern wir uns selbst an diese Kurzweiligkeit des Zeltens. Wir leben eine Weile hier. Und wenn die Heringe ausgezogen werden, ist das vorbei. Und Jesus selbst ja auch. Er zeltete unter uns. Und das wird hier zum Ausdruck gebracht. Er zeltete unter uns. Das Wort zeltete unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Ja, Johannes war einer der glücklichen drei, die Jesu Verklärung miterlebten. Und diese mächtige Herrlichkeit, dieses auf einmal, muss man vorstellen, sie standen da auf dem Berg und auf einmal wurden die Kleider so weiß, wie man weiß, normalerweise gar nicht sehen kann. Und es strahlte von allen Seiten und die Jünger haben eine Schocke bekommen. Und Petrus ganz nervös, oh ja, ja, sollen wir schnell noch ein paar Zelten aufbauen, ja? Für die drei, die da dann zusammen sind. Also Mose und Elia. Ja? Gesetz. Gericht, Elia. Jesus. Gnade. Die drei Gs. Ja? So wurden sie jetzt herausgefordert und er sah die Herrlichkeit und dann kam die Wolke Gottes. Und die zwei anderen waren weg. Was blieb? Jesus. Ihn hört, sagte Gott. Ihn hört. Die Gnade blieb. Die Gnade blieb. Ist ja fantastisch. Gesetz war gegeben. Das Gericht durch Elia war grausam, aber wahr. Nun blieb die Gnade. Sie sahen es, diese Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und wie wunderbar diese schlichte Aussage voller Gnade und Wahrheit. Nun war das Gesetz, das Gericht, die Wahrheit eingeordnet, voller Gnade und Wahrheit. Diesen eingeborenen Sohn vom Vater. Er wurde Fleisch. Er wohnte, er zeltete unter uns. Nun sehen wir hier in diesem Vers wiederum eine Qualität des Memra. Memra ist die sichtbare Form der Gegenwart Gottes zur Zeit des Alten Testamentes gewesen. Memra hat sichtbare Formen angenommen in der rabbinischen oder in der alttestamentlichen Zeit, in die sogenannte Shechina oder Shechina-Herrlichkeit. Und wie erschien diese Herrlichkeit? Zum Beispiel am Anfang, als das Volk auszog aus Ägypten, eine Feuersäule bei Nacht und eine Wolkensäule am Tag. Und das waren diese Erscheinungsformen der Herrlichkeit Gottes. Man spricht auch wohl christlich oder jetzt neutestamentlich von Theophanie, dass die Gottheit sich sichtbar machte. Und wenn Jesus gleich Gott war, das ist diese eine Aussage, war ja auch von Gott getrennt, er war auch Sohn neben dem Vater, aber er war auch gleich Gott, dann wohnte Gott in Jesus wirklich unter uns. In Jesus. Nun macht ja auch Arnold Fruchtenbaum klar, dass interessanterweise oder vielleicht dankenswerterweise die Menschen an Jesu Körper nichts besonders wahrnehmen konnten. Außer eben diese kurze Zeit und diese Verklärung, dass nur drei wahrgenommen haben. Aber normalerweise hat Jesus da gelaufen und war eben diese Herrlichkeit Gottes in Jesu Körper versteckt. Oder man könnte sagen, den Körper Jesu verdeckte diese Herrlichkeit, damit wir dadurch nicht verblendet wurden. Und dadurch nicht, damit nichts hätten anfangen können. Wie damals bei Moses war es schon so, dass ein bisschen von dieser Herrlichkeit durch Moses strahlte und dann die Leute sagen, oh, das ist uns zu viel. Bedecke dich. Da können wir nicht mit umgehen. Und so wäre das im Neuen Testament genau so gewesen. Sie wussten nicht, damit umzugehen. Und deswegen war es auch Gnade, dass diese Herrlichkeit vor den Augen der normalen Menschen verborgen war. Nun zeigte sich eben in Jesus das Memra, das fleischgewordene Wort Gottes, das durch so sichtbare Gestalt angenommen hatte, zeigte sich Gott. Wiederum in vierten Qualität des Memra, nämlich die sichtbare Form der Gegenwart Gottes, eben neutestamentlich in der Mensch Jesus Christus. Wieder eins weiter in Vers 17, Johannes 1. Und da müssen wir ein bisschen konzentrieren. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Hier gibt ihr die verschiedenen Offenbarungen nacheinander, also nun zweigeteilt, Gesetz, die Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus geworden. Eine weiterführende Offenbarung. Jesus sagt, nochmals gesagt, nicht, dass damit das Gesetz aufgehoben wäre. Nein, er kommt es zu erfüllen. Und indem er es erfüllt, ist das Neue, die Gnade, voll frei. Voll frei. Voller Wahrheit. Voller Gnade. Nun, das ist durch Jesus Christus geworden. Eine fünfte Qualität des Memra, nämlich das Memra, das Wort Gottes, unterzeichnete und besiegelte Gott seinen Bund. Das war seine Schrift. Er hat ja 8 Bundesschlüsse im Alten Testament geschlossen. 5 davon waren mit dem jüdischen Volk und 3 mit allen Menschen. Und die, so sagten die Juden, und das wussten sie in ihrer Theologie, auf jeden Fall die Schriftgelehrten und Pharisäer, die sind alle durch das Memra, Gottes Wort, unterzeichnet. Damit hat Gott seine Bundesschlüsse besiegelt. Durch das Wort Gottes, durch das Memra. Nun ist das in Mose 1 gegeben, es wurde unterschrieben von Gott, den Finger Gottes. Hier ganz buchstäblich. Und Jesus saß da, als ihm angeklagt oder angeprangert wurde, du bist im Einklang mit Jesus, mit Mose. Und er schrieb, er war es. Und wiederum schrieb er, war es wiederum die Besiegelung des Bundes, des Neuen Testamentes, des Memra, was zu diesem Tat fähig ist. Er schrieb den Finger Gottes in die Erde. Es ist vollbracht. Wunderbar. Alle wurden unterzeichnet und besiegelt durch das Mittel seines Wortes. Nun ein letzter in Vers 18, ein letzter Qualität. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Nun hier tut das Memra Gott uns verkündigen. Das Memra verkündigt uns Gott. Das Wort Gottes verkündigt uns Gott. Jesus war das fleischgewordene Wort Gottes. Und er verkündigte, weil er eben in des Vaters Schoß war. Durch das Memra, so wussten es die Juden, wurden die Offenbarungen Gottes geschrieben. Das Memra ist das Mittel der Offenbarung. Wann immer sich Gott offenbarte, tat er dies durch sein Wort. Und hier offenbarte Jesus eben Gott. Oder es heißt hier, man ist niemals Gott je gesehen, also der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß, die hat ihn uns verkündigt oder vielleicht besser gesagt erklärt, ausgelegt, gepredigt. Gepredigt, das ist das ausgelegte Wort Gottes. Das heißt, manche Worte sind vielleicht zunächst mal abstrakt und unverständlich, aber durch die Predigt des Wortes Gottes wird es herübergebracht. Die Predigt ist ja die Brücke, weil die Predigt manche abstrakte Worte konkret in unsere Situation hineinreden. Und da möge Gott es schenken, auch Prediger immer wieder Beispiele zu geben, sodass das Wort ankommt, verstanden wird, ausgelegt in unsere Situation. Und genau das hat Jesus damals getan. Und das will auch heute die Predigt, nämlich die Offenbarung Gottes in unsere Kontext auslegen, sodass es verstanden wird und ankommt. Nun, die Offenbarungen des Alten Testamentes sind ja zum Teil, was die 10 Gebote angeht, die 10 Worte auf diesen Tafeln geschrieben. Das Memra war bei allen aktiv, den Offenbarungen, bei Gottes Sichtbarwerden, bei allen ja auch Unterschiede. Gott ist einerseits eins mit seinem Wort und andererseits von dem Wort getrennt. Es macht so vieles klar. Diese Botschaft in Johannes 1, Vers 18 macht nun zusammengefasst folgende klare und schlichte Aussage. Das Memra erschien abschließend sichtbar und in menschliche Gestalt. Abschließend, weil damit das alttestamentliche Wort vollendet wurde, erfüllt wurde. Nun erschien es in sichtbare und in menschliche Gestalt, also wurde uns identisch ähnlich. Nun, die Welt im Allgemeinen nahm ihn, das Memra, fleischgewordene Wortes, nicht auf. Nahm den Schöpfer nicht auf. Eine traurige Sache. Er war ja der Autor der Schöpfer oder der Gründer der Schöpfer. Durch ihn sei alles geworden. So heißt es auch in Johannes 1, Vers 11, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Seinen könnten alle Menschen gewesen sein, könnten aber auch sein Volk gewesen sein, die Juden. Die hätten es noch mehr wissen können, weil bis dahin waren die Heiden ja eigentlich ohne Gott in dieser Welt. Sie hatten keine Gottesoffenbarung. Denn die Offenbarung des Alten Testaments sind an den Juden ergangen. Wir waren, bevor diese Offenbarung Jesu kam, ohne Gott in der Welt. Und so sind wir alle nach wie vor in diese Welt geborenen, ohne Jesus, ohne Gott in dieser Welt. Wir brauchen alle Jesus, das Wort Gottes, um hier von Gott etwas zu erfahren und nun nicht mehr ohne Gott in dieser Welt zu sein. Nun sind die Bemühungen, und das ist eine sehr gefährliche Sache, auch in der deutschen christlichen Landschaft häufig so gehend, dass die Aussagen tendieren, indem man anfängt, Jesus als Person abzutrennen von Jesus als das Wort. Dieses Wort, und dass Jesus eben das fleischgewordene Wort Gottes ist, wird nicht mehr zusammengehalten. So gibt es Leute, die meinen nun, besonders spirituell zu sein, die beschimpfen die, die so wortgläubig sind, und sagen, es gibt Wortchristen und es gibt Jesuschristen. Das ist problematisch. Denn hier machen wir schon die Aussage, dass die beide voneinander getrennt sind. Ja, wir haben Jesus und wir haben das Wort Gottes. Aber auch wiederum die nächste Aussage, das Wort und Jesus sind eins. Wenn wir das nicht aufstehen lassen, dann hauen wir voll daneben. Und kann es sein, dass all die Erfahrungen, die wir machen, vermeintlich mit Jesus, eben nicht mit Jesus waren, sondern mit einem anderen Geist. Nun, da geht es wieder hin, auch in der Christenheit. Die Welt nimmt ihn, das Wort Gottes, nicht mehr auf. Ja, Jesus, wenn ich das spüre und da kommt so eine Kraft und das prickelt alles und wow, was fühle ich mir jetzt schweben und so, da kommt Jesus. Das ist toll. Aber das Wort, wenn wir das voneinander trennen, sind all diese Erfahrungen null. Die werden nicht zum Ziel kommen. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Sie nehmen das Wort nicht auf. Sein eigenes jüdisches Volk hat ihn ebenfalls nicht erkannt und es wird so offensichtlich und Jesus beweist es bis zum Letzten. Die Schriftgelehrten, die es alles hätten wissen können, dass sie ihn ablehnen. Und das ist eine ganz krasse Sache. Ist eben diese Generation von Juden, die unter ein ganz besonderes Gericht stehen, dass sie, die sie Jesus gesehen haben, Jesus nun ablehnen als den Messias, ob schon alle Zeichen messianischer Art bei ihm vorhanden waren. Nun, das Volk damals hat ihn abgelehnt. Einzelnen sind dennoch gekommen. So auch diese Aussage, Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Und das ist dieses Aber. Es waren dennoch, ob schon sie generell ihm allen ablehnten, und das ist auch heute so. Generell ist zunächst mal, alle lehnen ihn ab. Aber so viele ihn, Jesus, das Wort Gottes, aufnahmen, gab ihr Macht, Kinder Gottes zu werden. Oh, Entschuldigung, wo gehe ich jetzt hin? Und dann als letztes dann diese Aussage, um das abzuschließen. Jeder, der ihn aufnimmt, Jude oder Heide, wird Gottes Kind. Er empfängt Heil durch ihn, den Mittler der Erlösung. Das ist die schlichte Botschaft. In Johannes 1, 1 bis 18. Schlichte Botschaft. Darin eben diese, man könnte sagen, Hinweis oder das Aufbauen auf die jüdische Theologie, das beweisen wollen, dass es Jesus ist, durch den alles geworden ist. Und durch auch wir alle, Juden zuerst, dann aber auch die Heiden, Erlösung zu finden ist. Eine wunderbare Aussage. Nun verstehen wir Johannes 1, 1 noch einmal gesagt, von diesem Herr etwas besser. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Ich bete noch. Lieber Herr Jesus, danke für diese schlichte und klare Aussage. Jesus, du machtest damals klar, dass du in allem erfülltest, was das Alte Testament noch offenstehen hatte. Du hast das alttestamentliche Wort total erfüllt und wir dürfen nun auf diese Grundlage stehen und uns darüber freuen, auch zu wissen, dass wir es nie hätten erfüllen können und niemand anders als nur du. Du warst ohne Sünde und du, Herr, hast das Wort gehalten, das Wort des alten Bundes. Und darauf dürfen wir uns nun stützen und uns, Herr, aus dem Gesetz heraus, aus dem Gerichte heraus begeben in die Gnade. Denn, Herr, du nur allein bist volle Gnade und Wahrheit. Danke dafür, dass wir das auch erkennen dürfen aus deinem Wort, dieses wunderbare Wort Gottes, und dass wir dadurch erneuert werden wenn wir auch das zu uns nehmen. Wir preisen dich dafür. Amen.